You have chosen the right job. You support the right job.
Fajr Sevens! Ein Traum! Declan Rice! Gottes Willen! Um Gottes Willen!
Calafiori! Ausgleich!
Das ist unfassbar! Was sind das für Ecken?
And got it in! And it's William Saliba!
Benjamin White! What a goal!
It's Saka! It's 2-0!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025-26.
Willkommen zur Episode 324 vom German Gunners Podcast. Es sind Pokaltage, dritte Runde FA Cup, souveräner Sieg in Portsmouth und die vierte Runde gegen Wigan. Die Auslosung und auch das Spiel wollen wir besprechen. Und Pokaltage heißt auch, dass der nächste Wettbewerb schon bevorsteht, am Mittwochabend Carabao Cup Hinspiel beim FC Chelsea. Die Liga macht also ein wenig Pause, aber nicht dieser Podcast. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Hello.
Ja, grüßt euch.
Ja, Liga ist in der Tat zumindest mit einer kurzen Pause versehen, bevor es dann am Samstag weitergeht. Ist in dem Sinne, glaube ich, ganz gut, dass man das auch das Tabellenbild mal kurz zur Seite legen kann und sich ein wenig den Pokal Wettbewerben widmen kann, bevor wir aufs Wochenende zurückblicken, Tagesaktualität, denn die vierte Runde wurde schon ausgelost. Heimspiel gegen Wigan. Sagen wir mal so, es hätte schlimmer kommen können.
Ja, absolut. Kein Premier League Duell zum einen, zum anderen Heimspiel sicherlich auch nicht verkehrt. Die Option wieder zu rotieren, Spielminuten zu verteilen, all die Dinge, die wir quasi gegen Portsmouth ja auch gesehen haben, finde ich, ja, gutes Los. Ich weiß nicht, kann man das gut nennen, schlecht nennen? Ich weiß nicht, also ich bin zufrieden, sagen wir es mal so.
Ich würde sagen, es ist in dem Sinne ein Los, was dafür sorgt, dass wir im Februar vor dem FA Cup-Wochenende, das ist 14., 15., wobei wir vielleicht sogar am Montag erst spielen könnten, da wir nämlich am Donnerstag davor bei Brentford spielen. Und das angesichts der Form der Bees keine so einfache Aufgabe wird und wir da definitiv den Fokus jetzt drauflegen können.
Ja, genau. Ich guck gerade auch mal, also Wigan derzeit 15. in der League One. Das ist so quasi das, naja, gesichertes Mittelfeld kann man es nicht nennen, weil man zu den Abstiegsplätzen auch nur drei Plätze hat. Also das ist schon, genau, ne? Also spielen jetzt so vom Vergleich in dem gleichen Liga-Status und fast auch Tabellenplatz wie Exeter City, die jetzt bei Manchester City ja bekanntlich 10 Stück kassiert haben. Ob es das dann auch bei uns in den Ausmaßen ist, muss es gar nicht. Aber interessant einfach mal, um es auch ja ligatechnisch mal einfach einschätzen zu können. Ne?
Genau, also es hätte noch einfachere, also ligatechnisch einfachere Aufgaben gegeben, aber natürlich auch deutlich schwierigere. Ja. Und ich denke, vor dem Hintergrund, dass der Februar ja ein bisschen entspannter ist, da wir haben es gerade noch mal im Kalender nachgeschaut, auch nicht Champions League spielen, weil das Achtelfinale erst im März ist und wir ja ziemlich sicher nicht in die Playoffs kommen, gibt es uns das die Gelegenheit, sich wirklich auf die beiden Premier League Spiele primär zu konzentrieren, bei Brentford vor dem FA Cup Wochenende und darauf, das Wochenende ist ja das Derby bei den Spurs, das ist in dem Sinne ganz gut, wenn da jetzt irgendein FA Cup Spiel gegen Chelsea oder Manchester City gewesen wäre, hätte das natürlich ein bisschen die Aufmerksamkeit verlegt. Ansonsten eher eine unspektakuläre Auslosung, aber es gibt zwei direkte Premier League Duelle. Liverpool, wenn sie denn weiterkommen heute Abend, gegen Brighton zu Hause und Villa Newcastle. Das heißt, ich sag mal, zwei unangenehme Mannschaften kegeln sich da schon mal, oder in zwei Duellen kegeln sich schon mal zumindest zwei unangenehme Mannschaften raus.
Ja, natürlich. Also Newcastle-Villa,
will man beide nicht auswärts haben im Pokal?
Nee, möchte man nicht. Villa momentan auch wirklich mit einer guten Verfassung, obwohl ich sagen muss, dass die Spurs auch nicht wirklich gut gespielt haben jetzt in der Partie am Wochenende, aber trotzdem Das ist schon mal gut. Das sind so Spiele, wie du schon sagst, die möchte, also zu Hause muss ich sie jetzt auch nicht unbedingt zugelost bekommen, aber auswärts finde ich beide sehr eklig, insbesondere derzeit bei Villa, also von daher.
Und
völlig gut.
Newcastle mit 3 gehaltenen Elfmetern von Aaron Ramsdale.
Ja, witzig, ne? Weil er ja, glaube ich, kurz vorher bei den Gegentoren nicht so gut ausgesehen hat, wenn ich das richtig gelesen habe.
Also ich sag mal so
Licht und Schatten nah beieinander. Und interessant. Also immerhin nicht so wie bei Everton gegen Sunderland, glaube ich, war es, ne? Wo Everton alle 3 Elfmeter verschossen hat. Das ist natürlich auch sehr bitter. Aber das ist halt der Pokal. Ich fand, es war auch sehr erfrischend, die Bilder aus dem Fratton Park, so diese Atmosphäre eines solchen alten Stadions wieder, ne? Diese Bilder aus dem Kabinengang, das ist schon, ja, da kommen so richtig diese Liebhabergefühle hoch.
Premier League, ne? Der 10er Jahre, ne? Also ja, es war lange auch in der Premier League dabei, aber kannst ja nicht mehr mithalten, ne? Mit so einer.
Absolut, ich kann mich daran erinnern. Ich habe sie auch mal live gesehen, tatsächlich aber nicht im Fratton Park, sondern damals Anfang der Emirates-Zeiten. Erster Spieltag war es, glaube ich, sie haben 4 oder 5 kassiert und dann meine ich auch in der Spielzeit sind sie auch runtergegangen. Aber das war immer eine gute Stimmung. Also die sind ja immer so, es hat so ein bisschen was von der holländischen Nationalmannschaft, ne? Da ist immer so ein bisschen Musik gefühlt irgendwie, dann immer dieses Klimbelbimmel da. Also das war schon schön, das mal wieder zu sehen. Und ich finde, das hat immer was in diesen alten Stadien, obwohl der Rasen natürlich eine Zugmutung war, gefühlt. Aber
ich glaube, der Rasen war in ganz vielen Stadien am Wochenende nicht gut, auch aufgrund der Witterung. Ja, lass uns lass uns ein bisschen detaillierter ins Spiel reingehen. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil die Sonne geschienen hat und Schnee lag. Du hast es dankenswerterweise geschaut. Ich habe mir heute ausführlichste Zusammenfassungen angeguckt. Mhm. Und das ist natürlich entspannter, dann, weil man weiß nach dem 1-0, dass das relativ schnell wieder gedreht wird. Mit Ausnahme der ersten 10 Minuten und vielleicht so einer kurzen Periode in der zweiten Halbzeit eigentlich ein ganz vernünftiger Auftritt. Aber wie hast du dich gefühlt, wie hast du reagiert, als wir nach ein paar Minuten in Rückstand geraten sind?
Ich war erstmal hin und her gerissen zwischen der Frage, ist es ein Torwartfehler oder nicht? Das war so mein erster Gedanke, bevor ich in den Modus übergangen bin, okay, Crystal Palace gestern, also einen Tag vorher quasi, ne, mit dem Ausscheiden gegen Macclesfield Town, glaube ich, ne, größter FA Cup Upset, glaube ich, den es je gab, auf dem Liga-Unterschied. Hab dann aber auch wieder gedacht, okay, diese Geschichte mit so einem komischen Gurkentor, zwar nicht in der Kategorie, aber hatten wir ja eine Woche vorher in Bournemouth. Vielleicht ist es so mittlerweile so ein Ding, was wir brauchen. Ich weiß es nicht, aber so diese Gedankenspiele hatte ich irgendwie und habe dann gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder ins Spiel finden, wir müssen jetzt ein bisschen nach vorne kommen, was ja dann auch relativ schnell geklappt hat. Also diese Zeit einer gewissen Unsicherheit war dann doch limitiert, muss ich sagen, obwohl ich mit der Gesamtleistung so in den ersten 20, 25 Minuten echt gar nicht so zufrieden war.
Ich glaube, wenn du dir es aussuchen kannst, willst du so ein Gegentor möglichst früh fangen, weil du dann noch genug Zeit hast, es halt zu korrigieren. Aber ja, ich glaube, entspricht definitiv nicht unseren Standards und Ansprüchen. Ist es in irgendeiner Form dann erklärbar, dieser eher mühselige Auftritt zu Beginn? Ist es dann einzig und allein damit zu erklären, dass wir irgendwie 10-mal gewechselt haben und mit Ausnahme von Gabriel sich erstmal alle so ein bisschen irgendwie eingrooven mussten?
Also es ist zumindest eine naheliegende Erklärung. Ich glaube, dass dann noch hinzukommt, dass du auch Spieler nicht nur rotiert hast, sondern auch vielleicht positionstechnisch so positioniert hast, dass sie nicht da zwingend sind, wo sie eigentlich hingehören. Also Norgard in der Innenverteidigung. Das sind dann teilweise so Sachen, die, glaube ich, insgesamt dann eine Gesamt...
Die Fehler waren aber auf der rechten Seite, wo, ich sag jetzt mal, einigermaßen etabliertes Duo gespielt hat.
Es war insgesamt, also ich hatte dir zwischendurch ja geschrieben, es war so ein bisschen vogelwild. Also man wusste gar nicht, die Spieler hatten gar nicht so das Gefühl für ihre Position, für die Laufwege, für das System, in dem sie eigentlich spielen oder spielen sollten. Und das machte das Ganze einfach total unstrukturiert, also völlig an Arsenal-like irgendwie, wie man es eigentlich kennt. Und ich glaube, also Arteta muss verrückt geworden sein an der Seitenlinie. Also man hat ihn jetzt nicht so oft gesehen an der Stelle, aber ich kann es mir nur einfach vorstellen, weil das, glaube ich, irgendwas ist, was er ja absolut gar nicht sich verpacken kann, wenn es halt im System halt nicht funktioniert. Und es halt nicht so funktioniert, wie er sich das halt vorher auf dem Board halt ausgemalt hat. Es brauchte halt so diese 20, 25 Minuten irgendwie, um Sicherheit reinzubekommen, um Struktur reinzubekommen. Und dann war es dann auch, nachdem man das Ganze dann auf 2-1 gedreht hatte, auch wieder in einem normalen Rhythmus drin. Nur diese 20 bis 25 Minuten, die waren eine ganz klare Findungsphase, das muss man ganz klar sagen. Irgendwie musste sich die Mannschaft da in der Formation, in der sie gespielt hat, einmal geistig zurechtrücken. Also da war nicht alles irgendwie an Ort und Stelle. Und ich glaube, sie haben sich dadurch, dass sie das gemacht haben, eine ordentliche Halbzeitansprache von Arteta zumindest in Teilen, glaube ich, erspart.
Ja, Fluch und Segen zumindest, dass zumindest Gabriel als Stabilitätsanker da hinten drin war. Eigentlich willst du ihn ja in so einem Duell nicht unbedingt spielen lassen, aber aufgrund der verletzten Situation, Hinkepi, Calafiori, Mosquera blieb uns nichts anderes übrig eigentlich. Aber ich hatte den Eindruck, dass er dann auch so ein bisschen sehr schnell nach dem Rückstand auch dafür gesorgt hat, dass zumindest in der hinteren Kette sich stärker konzentriert wurde und die Fehler dann eher noch so ein bisschen, ja, Mittelfeld, Außenbahn, Madueke primär, Unzulässigkeiten da waren, die dann aber auch letztendlich von der Viererkette eigentlich ganz gut ausgebügelt wurden. Aber klar, es war kein Auftritt, wo ich jetzt gesagt hätte, oder mal anders formuliert, gut, dass es jetzt in dem Spiel war, weil sie werden in den nächsten Wochen häufiger nochmal in der Formation sicherlich spielen, gibt es dann in dem Sinne keine Ausreden mehr.
Nee, gibt's definitiv nicht. Wen ich auch ganz, ganz stark fand, auch in der Strukturierung und dann auch in dem, was du gerade beschrieben hast, in diesem die Mannschaft jetzt mal wieder auf Spur bringen, war definitiv Mikel Merino. Ganz klar ja, Attribute, die er auch durch die Kapitänsbinde, die er umhatte, auch mit auf den Platz gebracht hat, ist da vorangegangen als erfahrener Spieler, hat auch durch seine Spielweise das ganze Spiel auch dann in die Bahn gelenkt, die es brauchte. Und das fand ich war wirklich eine sehr, sehr gute, sehr reife Leistung von ihm. Und man muss ja sagen, wieder eine nochmal andere Position, in die Arteta ihn dann jetzt gesteckt hat. Also er ist wirklich so unfassbar flexibel einsetzbar, dass er für Arteta, glaube ich, so eine gewisse Art Geheimwaffe wird. Immer wenn er irgendwo eine Lücke hat, die er nicht genau weiß, wie er sie stopfen kann, spielt er ihn einfach da. Also wenn der mal irgendwann links hinten oder...
Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn der Linksverteidiger...
Würde es mich ehrlich gesagt auch nicht wundern und mir würde es auch nicht wundern, wenn er es super machen würde. Also er ist einfach... Er hat da unfassbar viel Übersicht, Spielintelligenz, technisch ist er auch sehr beschlagen. Also das ist halt wirklich ein interessanter Spielertyp, der immer mehr so zu einer Allzweckwaffe heranwächst. Und wenn man ihn braucht, kann man ihn halt immer einsetzen. Das ist einfach faszinierend.
Ist denn so ein Torhüter? Auch das wird er wahrscheinlich noch irgendwie hinkriegen, der irgendwie ins Tor muss, weil wenn man schon gewechselt hat und der Torhüter noch vom Platz fliegt, alles schon gesehen.
Ja, alles schon gesehen, ja genau. Also die Größe hätte er ja.
Das stimmt. Wir hätten auch, oder zunächst mal zu den Toren nach Standardsituation wieder mal, eigentlich bis auf das dritte und eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip, würde ich jetzt sagen, danke Portsmouth für die fehlende Lernfähigkeit während des Spiels.
Also die beiden Martinelli-Tore waren 1-1.
Genau.
Kann man ganz klar sagen, eingelaufen an den kurzen Pfosten mit dem Kopf nach hinten, also die jetzt übereinander legen können, das ist wahrscheinlich kaum ein Unterschied gewesen.
Und jedes Mal auch ähnlich freigeblockt quasi. Ne? Du hast gesehen, dass es immer einen gab, der sozusagen vorne am kurzen Pfosten war und du hattest quasi hinten die größeren Leute, die hinten halt standen, um gegebenenfalls keine Ahnung, ich weiß nicht, manchmal, wenn ich mir das angucke, denke ich mir, okay, gut, Martinelli direkt ist die Option 1, wenn er es nicht packt oder sein Timing falsch ist und er irgendwie verlängert, dass du dann am langen Pfosten halt noch zwei Leute hast. Aber ist da mal sehr einfach gemacht, jeweils kein Hexenwerk und hat Portsmouth halt zugelassen. War, glaube ich, auch ganz gut, weil wir in der ersten Halbzeit, du hattest das erwähnt, so in den ersten 30 Minuten uns schwer getan haben mit so direkten Aktionen aus dem Spiel heraus. Aber dafür sind die Standards ja letztendlich gerade in solchen Pokalduellen auch da. Wir hätten höher führen können. Madueke hat relativ leichtfertig einen Elfmeter vergeben. Ja, ich hatte jetzt auch so in den Analysen und Nachberichterstattungen gesehen, dass bei ihm sich die
Geister scheiden.
Ja.
Ja. Es war wirklich bei ihm so ein bisschen Hü und Hot, ne? Also die beiden Assists durch die Eckbälle, die er zugegebenerweise wirklich sehr gut geschlagen hat, muss ich sagen. Also das war von der Darbietung her, was die Eckballausführung angeht, schon sehr gut. Dann hast du aber gleichzeitig wieder diese Chancen gehabt, in die er sich reinbringt, die er aber dann am Ende nicht versilbern kann, weil er das Zuspiel nicht richtig hinbekommt. Dann holt er den Elfmeter raus mit einer guten Einzelaktion, verschießt ihn dann aber, weil er, ich meine, ich finde persönlich ja dieses Abstoppen, Antäuschen, das ist nicht meins. Also ich bin immer so der Freund Druff mit dem Ding. Und dann schlussendlich muss man ihm auch wieder zugutehalten, dass er immer wieder angelaufen ist, auch gegen diese Abwehrreihe, die einfach mit der Qualität von ihm und der technischen Fertigkeiten einfach im Endeffekt auch gar nicht umgehen kann. Also er hat einfach schlichtweg nicht aufgesteckt. Und unterm Strich gesehen ist es halt dann ein Spiel mit Höhen und Tiefen, was man ihm aber am Ende, finde ich, eher in den positiven Bereich rücken sollte, weil er immer Alarm gemacht hat, weil er immer anspielbereit war, weil er immer den Ball auch gefordert hat, weil er immer wollte, immer versucht hat, Aktionen zu spielen, Sachen eben durchzubringen, durchzudrücken, an die Grundlinie zu kommen. All diese Dinge fand ich persönlich positiv. Also natürlich kann man ihm oder muss man ihm noch so ein bisschen einen Schliff verleihen, dass er das Endprodukt einfach noch besser hinkriegt. Aber das ist halt Artetas Aufgabe an der Stelle und vom Trainerteam das noch am Ende in seinem Spiel noch zu verbessern. Aber an dem Einsatz, an dem Willen, an der Agilität, da hapert es bei ihm definitiv nie.
Nee, glaube ich auch nicht. Und man hat aber auch schon gesehen, dass er noch so ein bisschen diesen fehlenden Rhythmus halt mit sich trägt. So ein bisschen ähnlich auch wie Martinelli, der dann aber die letzten Wochen ja doch auch häufiger gespielt hat. Und dann bist du eigentlich in dem Sinne dann halt auch im Flow so ein bisschen. Das ist, glaube ich, das, was bei Manueke noch so ein bisschen fehlt. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass beide Außenpositionen, sowohl Martinelli als auch Manueke, sich für weitere Aufgaben definitiv hervorgetan haben und auch, glaube ich, zumindest jetzt für die Pokalspiele und auch die, sagen wir mal, vergleichsweise eher unwichtigeren Champions League-Spielen, zumindest Arteta, glaube ich, schon ein bisschen Kopfgrübeln verursachen, ob jetzt Saka, Trossard oder Madueke, Martinelli aufzustellen sind. Vorne Jesus, sehr, sehr gute Vorlage zum 3-1. Ansonsten mit einer durchschnittlichen Leistung. Wir hatten ja alle damit gerechnet, dass er spielt. Wenn wir es jetzt irgendwie rückblickend sehen, sagen wir mal so, hat er jetzt viele Argumente dafür gesammelt, dass er halt auch mal in der Liga von Beginn an spielt.
Ist schwer. Also ich glaube natürlich, wenn du einen Hattrick machst, sammelst du natürlich Pluspunkte für Einsatzzeiten auch in der Startelf direkt. Andererseits ist er mir an vielen Stellen halt immer noch zu uneffektiv, wo ich mir wünschen würde, dass er eben noch mehr Übersicht walten lässt, sodass Trossard an der Stelle natürlich schon immer noch diese Pluspunkte, finde ich, hat, was Startelf-Einsatz angeht. Ne? Andererseits kannst du natürlich jetzt auch wieder sagen, Schwung mitnehmen, Spieler, der einen Hattrick gemacht hat, all diese Dinge haben wir auch schon oft gehört von Arteta, dass es wichtige Entscheidungsparameter sein können. Als Mikel Merino zum Beispiel in den Länderspielen so gut agiert hat, war das auch etwas, was er herangezogen hat. Also ich denke, gegen Chelsea wird er definitiv in der Startelf stehen. Und was dann in oder bei Nottingham Forest sein wird, sei mal dahingestellt, da müssen wir mal gucken. Aber ich finde es insgesamt halt wichtig, dass er trifft, dass er in solchen Situationen dann auch da ist. Weil das ist auch ganz wichtig für einen Spieler, der auch vielleicht dann eher vielleicht noch von der Bank kommt, als entweder Joker oder halt ein Spieler, der ein gewisses Ergebnis halten soll, indem er halt vorne Druck macht, dass er auch das Selbstvertrauen hat von solchen Toren.
Havertz Comeback. Das heißt, ja, wir haben drei Stürmer jetzt. Jesus, Havertz, Gyökeres. Jesus ja mit Licht und Schatten in dem Spiel. Finde ich jetzt immer sehr engagiert auch. Wenn alle drei einigermaßen fit sind, wovon wir jetzt ausgehen, muss Gyökeres schon um seine Position da vorne zittern. Er hat jetzt gar nicht gespielt in dem Spiel, fand ich schon. Also dass er von Beginn an nicht dabei war, hatten wir ja vorher gesagt, dass er jetzt auch nicht mal eingewechselt wurde, fand ich schon überraschend. Andererseits haben wir halt auch relativ viele Spiele. Wie sehen wir da jetzt? Ist es ein Dreikampf oder muss man Havertz sowieso erstmal rausrechnen aufgrund der langen Abwesenheit?
Ja, ein direkter Dreikampf ist es meines Erachtens eben deswegen noch nicht, weil wir wissen, wie diese Belastungssteuerung, wie wichtig die ist. Und Havertz ist direkt ja im Saisonbeginn ja dadurch quasi wieder zurückgeworfen worden mit einer neuen Verletzung. Also wenn er topfit ist, so wie Arteta von ihm auch in der Nachberichterstattung geschwärmt hat, dann wird er da in der Zentralen schon einen sehr großen Stein im Brett haben. Das glaube ich schon. Wenn Gyökeres jetzt nicht unmittelbar anfängt, in welcher Taktzahl auch immer zu treffen, dann wird Havertz da sicherlich seine Chancen für den Startplatz bekommen. Andererseits kannst du Havertz natürlich auch flexibler auch einsetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass er ja auch nicht irgendwie in anderen Positionen völlig unbrauchbar wäre. Aber dennoch glaube ich, dass er dann schon ein Spieler ist, der von der Art, wie er Räume antizipiert, wie er mit der Mannschaft spielt, ist ja auch ein sehr großer Kritikpunkt an Gyökeres, dass er diese Automatismen, diese Wege, diese Interaktion noch nicht wirklich verinnerlicht hat, dass das natürlich schon viel für Havertz ausspricht. Jesus hat ja ein paar gute Aktionen gehabt, jetzt auch gegen Portsmouth, muss man sagen. Die Vorarbeit hast du gerade erwähnt, auch sonst sehr agil. Ist auch ein Spieler, den du an verschiedenen Positionen gebrauchen kannst oder auch eben in der Flügelposition spielen lassen kannst. Hat er ja für City früher auch viel gespielt. Die Vorbereitung auch für das Martinelli-Tor kam ja auch aus einer Position. Also das ist auch keine für ihn unbekannte Position, die er auch vor der letzten Verletzung ja auch dann ein paar Mal doch eingenommen hat. Also von daher, ja, für mich ist diese Flexibilität einfach unfassbar wichtig, dass wir die Optionen haben, weil es werden immer wieder Ausfälle kommen. Wir sehen es jetzt auch bei anderen Mannschaften, wie viel irgendwo auch Ausfälle kommen. Du brauchst die Qualität in der Breite, in der Masse und das ist entscheidend.
Okay, vierte Runde dann im Mitte Februar. Machen wir einen Haken hinter den FA Cup, würde ich erstmal sagen, und blicken voraus auf Mittwoch. Wir haben einen pickepackevollen Januar, Mittwoch Chelsea Ligapokal, Samstag Nottingham, dann ist es Dienstag, glaube ich, Inter Mailand, Dienstag ja. Oder Mittwoch, dann Manchester United, Kairat in der Champions League, Leeds United Ende Januar und dann Anfang Februar das Rückspiel im Ligapokal. Das heißt, gerade jetzt die nächsten paar Tage werden anstrengend. Wir spielen nämlich 3 Spiele innerhalb von 6 Tagen. Ist in dem Sinne nicht so ideal. Wenn wir uns sozusagen die Wertigkeit anschauen, Ligapokal, Premier League und daneben bei sozusagen die Champions League Partien, die wir noch spielen müssen, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass wir unter die ersten 8 kommen, sehr wahrscheinlich auch unter die ersten 2. Wie sortieren wir das? Und vor allen Dingen, wie sortiert Arteta das? Also beste Startelf für Mittwochabend oder sagt man halt, nee, eigentlich ist der Samstagabend in Nottingham eher die wichtige Partie?
Also das ist für mich, das steht für mich außer Frage. In Nottingham, das ist wichtig, da musst du dreifach punkten. Das ist Punkt 1. Die Frage meines Erachtens, die entscheiden muss, ist Liga-Pokal-Halbfinale bei Inter Mailand. Ich glaube, bei Inter Mailand könntest du dir erlauben, jetzt nicht wegen Inter Mailand, sondern aufgrund der Situation der Tabelle, mehr zu rotieren. Beim Ligapokal bist du
was. Ist ein Hinspiel, ne?
Ist A ein Hinspiel und B habe ich das Gefühl, bist du jetzt aber trotzdem vielleicht in so einer Phase des Wettbewerbs, wo du dich mehr committest. Also, ne, also ich möchte sagen, es wird wichtiger, obwohl er eigentlich unwichtig ist, wenn das irgendwie Sinn macht. So in der Denkweise könnte ich mir vorstellen bei Arteta, dass er dann halt sagt, okay, ich gewichte, auch wenn es ein Hinspiel ist im Ligapokal, das Spiel gegen Chelsea höher als die Partie gegen Inter Mailand in der Champions League. Und meine Top-Priorität ist in der Mitte Nottingham Forest auswärts. Also so, glaube ich, ist er momentan in der Gewichtung oder könnte ich mir vorstellen, dass das seine Gewichtung ist oder zumindest würde ich sie so legen.
Gut, dann ist die Frage so ein bisschen, wie geht man so ein Ligapokal-Halbfinal-Hinspiel dann an? Muss natürlich in dem Sinne, kann man schon eher ein bisschen abwartend reagieren. Das Rückspiel ist ja dann auch erst in 3 Wochen. Sagt man sich dann halt, okay, gut, ich versuche schon auch sozusagen den Rhythmus der Spieler aufrechtzuerhalten, aber jetzt zu gucken, wenn es irgendwie Spieler gibt, die vielleicht eine Pause brauchen, dann gebe ich dir eine Pause. Das Problem ist halt, insbesondere in der Defensive haben wir halt nicht so viel Optionen. Großes Fragezeichen, ist Calafiori vielleicht fit? Ansonsten würde ich sagen, spielen aber erstmal in der Startelf die Spieler, die Sonntag nicht gespielt haben. Wäre meine Vermutung. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, ob man Martinelli jetzt auf die Bank setzt oder nicht. Aber also wenn Martinelli spielt, würde Trossard auf der Bank sitzen. Ja, was aber auch nicht schlimm wäre, weil er ein guter Impact-Sub wäre auch.
Ja, definitiv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er viele der Spieler, die am Wochenende gespielt haben, auch spielen lässt. Ein Eze, der übrigens meines Erachtens nicht wirklich überzeugt hat, bis auf die letzten 10 Minuten.
Dann wäre ein Argument dafür, ihn nicht spielen zu lassen und Ødegaard zu spielen.
Weil er nicht überzeugt hat. Nee, ich dachte jetzt einfach, weil er so wenig Einsatzzeit hat. Also und irgendwie ja auch in gewisser Weise ja auch in den Rhythmus kommen muss. Ja, also,
das ist halt das, was du abwägen musst. Ne? Also das haben wir auch, wir beklagen immer, Spieler haben keinen Rhythmus und dann würde man halt argumentieren, okay, gut, ich habe jetzt eigentlich das Halbfinal-Hinspiel, ich habe Champions League 2-mal im Januar, was nicht mehr so wichtig ist. Da habe ich eigentlich 3 Gelegenheiten für die Spieler, die nicht so häufig aktiv sind, denen einen gewissen Spielrhythmus zu geben. Da müsste ich es aber auch knallhart durchziehen.
Dann muss ich es auch knallhart durchziehen, definitiv. Dann muss ich jetzt sagen, okay, ich nehme das Spiel jetzt am Mittwoch plus Nottingham Forest, gehe da all in. Und sage, dann gegen Inter und gegen, wie auch immer die heißen.
Kairat.
Ja, genau. Da gehe ich dann eben auf eine 11. Also, ich sag mal, B11 ist ja jetzt auch keine wirkliche Klassifizierung mehr der Mannschaft. Wenn man da am Wochenende mal drauf geguckt hat, ist das ja schon extrem.
Das wäre die zweite Reihe dann.
Genau, dann die zweite Reihe, dass man das dann macht und da spielen lässt. Hätte ich persönlich keine Bauchschmerzen mit. Definitiv nicht. Weil bei Inter Mailand spielst da gut und gemütlich runter, versuch da irgendwie vielleicht ein Remis zu holen und dann ist das gut. Und das letzte Heimspiel wirst du wohl auch mit der zweiten Reihe gewinnen können. Also von daher why not? Ne? Nur die Frage ist halt, nimmst du dir zu viel Power aus der ersten Mannschaft für Samstagabend, wenn du sie jetzt Mittwoch spielen lässt?
Ja,
das ist eine gute Frage. Oder rotierst du da auch innerhalb der Partie irgendwie öfter? Das ist schwer, das ist wirklich schwer, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es halt ein Hin- und Rückspiel-Version des ganzen Formats ist. Wo du sagen kannst, ich kann ja noch was retten und zudem noch in einem Heimspiel. Nur darfst du natürlich dann nicht zu viele fangen, ähnlich wie letztes Jahr gegen Newcastle.
Gegen Newcastle, ja.
Genau. Gut, aber die Konstellation andersrum, aber ja, also ich
ist schwierig.
Solange für mich Forest die Priorität ist, bin ich mit einem anderen irgendwie fein.
Ja, man kann hoffen, dass halt im Februar irgendwie in der Defensive die Personalsituation wieder eine etwas bessere ist. Vielleicht mit Calafiori, mit Mosquera, auch vielleicht mit Hinkepi, ne? Deswegen, aber das ist natürlich immer Hoffnung, dass dann den anderen nichts passiert. Ja, ich glaube, es ist viel Spekulation. Ich würde halt auch, also ich glaube schon, dass man sich das Ziel muss sein, eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel zu haben. Aber aus meiner Sicht steht und fällt der Erfolg dieser Woche mit 3 Punkten in Nottingham. Alles andere ist mir ehrlich gesagt egal, auch vor dem Hintergrund, dass City ins Derby muss. Klar, United gerade irgendwie ferner liefen, aber es ist halt ein Derby, wissen wir selbst.
Ja, weiß ich, aber ehrlich gesagt habe ich da jetzt kein großes Investment rein, also beim besten Willen nicht. Aber ja gut, ich gebe dir recht, es ist immer noch ein Derby und da kann immer alles passieren, aber wir müssen bei Nottingham Forest müssen wir da sein. Also das ist einfach so und das wird kein leichter Gang.
Nee, die stehen unter Druck und ich sage mal so, jetzt insbesondere nach dem Pokal aus, natürlich so ein bisschen Brennglas bei denen. Kurz noch zum Mittwoch, wer würde denn stürmen? Jesus nochmal?
Ich glaube tatsächlich, dass er Jöcke das von Anfang an bringt. Habe ich, also, aber ist so ein Bauchgefühl irgendwie. Also, dass er ihn bringt in der Mitte, dass er bei Madueke bleibt, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Martinelli vielleicht links wieder. Ist so, ja, ist echt super schwierig. Aber ich finde, wie immer, das ist aber auch dann super schwierig für den Gegner, sich darauf einzustellen. Klar. Das muss man auch sagen. Also er wägt ja auch verschiedene Optionen ab, verschiedene Stärken von verschiedenen Spielern. Ich meine, Martinelli spielt ganz anders als ein Trossard. Madueke ist einem Saka zwar ähnlicher, aber auch nicht wirklich gleich. Also das sind so Themen, die machen es für dich auch ganz schwer. Hast du nachher vielleicht einen Merino in der Sturmspitze auf einmal drin und weiß gar nicht warum, obwohl ich glaube, dass er eher im Mittelfeld spielen wird. Hast du auch andere Themen? Ne? Also Ressource lässt sich weiter fallen. Also das sind verschiedenste Dinge, die du da auch aus der Sichtweise des Gegners halt abwägen musst und nicht nur aus der eigenen Option oder Überlegung. Ja, muss man schauen. Ich denke, Merino wird im Mittelfeld, könnte ich mir vorstellen, wird er wieder spielen. Aber Declan Rice, würde ich ihn bringen? Würde ich ihn für Forest frisch halten? Würde ich mir fast lieber wünschen, ehrlich gesagt.
Ja, zumindest es nicht bringen, sondern halt 65. Minute einwechseln, dass man sowas halt.
Ja, irgendwie so, genau.
Wir haben ja erst Ende November bei Chelsea gespielt. Das war so, ja, war.
Da waren sie noch Meisterschaftsfavorit, kurz sagen.
Ja, eins der vielen Spiele, die gut gelaufen waren, aber vom Ergebnis nicht in dieser Phase. Jetzt ist Chelsea kein Meisterschaftskandidat mehr, kann sich national, glaube ich, aber auch nicht zurücklehnen, weil sie natürlich um die Plätze 4 bis 6 kämpfen müssen und sagen wir so, qua Selbstverständnis, qua finanzieller Investition, die Chelsea tätigt, muss der Verein natürlich auch Champions League spielen. Das heißt also, ich sag mal schon, der Fokus bei denen liegt auch oder sollte auch auf der Liga liegen, oder vielleicht ein bisschen anderen Tabellenbereich. Deswegen könnte ich mir auch schon vorstellen, dass sie da ein bisschen versuchen zu rotieren. Kann mir aber oder würde schon überlegen, dass sie, glaube ich, eine etwas stärkere Elf aufstellen wollen und ein bisschen mehr Fokus auf dem Spiel haben im Vergleich zu unserer Philosophie.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Zumindest haben sie ja auch einen großen Kader mit vielen, vielen guten, talentierten Spielern. Also hast jetzt auch keine Rümpeltruppe auf dem Platz und ja, sie werden schon schauen, dass sie deine Mannschaft aufbieten, mit der du auch in einem Derby halt mit dem Prestige irgendwie auch bestehst. Also das glaube ich schon.
Den Vorteil, den wir haben gegenüber den Blues, ist, dass sie in der Champions League noch ackern müssen. Glaube ich, irgendwie im Tabellenmittelfeld irgendwie 10. oder 11. 13. mit 10 Punkten, aber 2 Punkten Rückstand auf Platz 8. Also da geht's bei denen noch um was. Das ist bei uns halt in dem Sinne jetzt so ein bisschen aufgrund der guten Gruppenphase, Ligaphase, die wir bisher gespielt haben, haben wir da den Vorteil. Gut, schauen wir mal. Morgen Mittag oder früher Nachmittag ist die PK von Arteta. Mal sehen, was sich da tut. Schließen wir kurz ab mit einer News vom heutigen Tag noch. Du hast es mir geschrieben. Ich hätte es aber auch schon irgendwo gehört und gelesen. Per Mertesacker hört bei Arsenal auf zum Ende der Saison, tritt als Leiter der Academy zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es so gelesen habe, war ich schon überrascht. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Aber ich kann es verstehen.
Hatte ich auch nicht auf dem Schirm oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise das antizipieren können. Ja, es ist schade definitiv, weil wir, glaube ich, aus dem Academy-Bereich in den letzten Jahren natürlich sehr verwöhnt sind mit vielen Spielern. Saka, der übrigens mit einem neuen 5-Jahres-Vertrag um die Ecke kommt, haben wir gerade, glaube ich, bisher unterschlagen.
Weil es noch nicht offiziell ist.
Nein, aber von David Ornstein schon vermeldet. Ich glaube, das kann man dann durchaus als offiziell bezeichnen. Mit Ethan Nery, mit Lamaze-Scally, mit jetzt Salmon in der neuesten Riege der jungen Spieler, die auch jetzt im FA Cup auch mein Debüt gemacht haben. Also
Max Daumen,
ja, also alles viele, viele sehr, sehr gute Spieler, die unter seiner primären Riege auch mit durch den Durchbruch geschafft haben. Andererseits muss man sagen, dass es irgendwo in gewisser Weise auch in einem Verein dieses Kalibers an jeder Stelle immer weitergeht. Und auch jede Person am Ende schlussendlich irgendwo ersetzbar ist und es andere Qualitäten und andere Personalien geben wird, die gewisse Dinge auch gut, besser, anders, wie auch immer machen. Festhalten muss man aber einen absoluten Top-Job gemacht, ein super sympathischer Typ, nicht schon nur als Spieler, sondern auch nachher in dem Bereich als Verantwortlicher der Academy. Er hat es ja angedeutet, dass er sich neuen Herausforderungen stellen wird. Ich denke, er wird neue Projekte schon haben, sicher haben oder zumindest sehr, sehr stark im Fokus haben. Und ich finde, das macht auch den Verein aus, dass er an der Stelle dann auch sagt, ich stelle mich jetzt hier nicht in den Weg eines jahrelang verdienten Spielers und Mitarbeiters auch im Rahmen der Ausbildung der Academy und eröffne ihnen den Weg, neue Dinge anzupacken und neue Herausforderungen anzugehen. Und ich glaube, das ist ein gutes Miteinander und man sieht sich im Zweifel nochmal im Leben und dann kann sowas auch entscheidend sein. Und Per Mertesacker wird immer ja, mit Arsenal verbunden sein, mit den der FA Cup, die Geschichte, das ist ja immer der Klassiker, wo er nicht einmal trainiert hat und dann das Ding entscheidet. Ne? Also das war schon sehr, sehr gut.
Fast 15 Jahre im Verein als Spieler und Academy-Leiter und ich glaube, der FA Cup-Finalleistung 2017 war es unerreicht.
Unvergessen, ja,
absolut. Diego Costa mehr oder weniger in der Hosentasche.
Warten wir ab, wo er auftaucht. Also er wird sicherlich
und wen wir als Nachfolger präsentieren. Das ist ja auch so eine Sache. Die Diskussion, die auch in der Hangouts-Gruppe heute schon war, nimmst du da eine interne Lösung, holst du jemanden ehemaligen Spieler wieder oder mal jemanden komplett von außen, der den Verein gar nicht kennt, wird interessant zu sehen sein, gerade auch, weil ja, sei es in der U21 noch in der U18, was man so hört und dies gibt es einige vielversprechende Talente, die ja jetzt auch in der Champions League auch ein paar Mal schon auf der Bank saßen. Also ich sag mal so, es ist von Mertesacker viel Gutes gesät worden, was jetzt ja, mehr oder weniger weiter gefördert werden muss.
Absolut.
Okay, Haken auch dahinter, dann würde ich sagen, auch Haken hinter diese Episode, was haben wir, 324, ja, volles Programm in den nächsten Tagen, Mittwochabend, 21 Uhr bei Sky zu sehen, Ligapokal, Halbfinale, Hinspiel und Samstagabend 18:30 dann auch natürlich bei Sky, Premier League auswärts bei Nottingham. Gibt uns die Gelegenheit, zu Beginn der nächsten Woche auf all das zu schauen und hoffentlich mit zumindest 3 Punkten in der Liga und einer guten Ausgangslage fürs Rückspiel dann im Gepäck die nächste Episode zu bestreiten. Haben wir noch was vergessen?
Nee. Also, nö. Glaub,
nicht.
Also mir fällt nichts ein. Sack habe ich gerade noch eingestreut.
Ja, klasse.
Tennis, aber falls es jemand nicht mitgekriegt hat, der Hörer dieses Podcasts ist, kann ich mir kaum vorstellen. Aber für alle Fälle nochmal eben angesagt.
Werden wir dann sicherlich auch nochmal ausführlicher behandeln, wenn es dann offiziell ist. Und ja, ich denke, Ian Wright wird noch sein Video drehen müssen wahrscheinlich. Deswegen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Könnte es in den nächsten Tagen dann aber auch passieren. Je nach Wetterlage in London. Alright, Mittwoch und Samstag kommt gerne in die Hangouts-Gruppe während des Spiels und in Podcast-Form dann zu Beginn der nächsten Woche wieder. Wie immer, danke fürs Zuhören. Bis dann.
Macht's gut, ciao.